Wir sind heute bei der siebten Einheit im Intensivkurs Islam und in der dritten Einheit über den hier real existierenden Islam. Es geht heute Abend, nachdem wir es von den Konservativen und Extremisten und den Traditionalisten gehabt haben, mir geht es heute Abend um die Liberalen, die Modernen und die Gleichgültigen. Und ich möchte heute Abend in besonderer Weise Nejla Kelek zu Wort kommen lassen, gegen Ende des Abends in der zweiten Hälfte, vielleicht auch schon vorher, werden einige von den Frauen, die hier sind, Abschnitte aus ihrem Buch Himmelsreise vorlesen, damit wir in O-Ton auch hören, wie eine säkular denkende Muslima ihre Welt versteht und den Islam wahrnimmt aus ihrer Perspektive. Wenn wir von Liberalen sprechen, dann ist das etwas, was sich bei uns in unserer Gesellschaft sich etabliert hat. Es gibt politisch Liberale und es gibt theologisch Liberale, es gibt gesellschaftlich liberal eingestellte oder gesinnte Menschen. Die Beispiele, die wir jetzt anschauen werden, sind eher Menschen aus dem allgemeinen Mainstream des Islam sein, weniger Prominente, denn die prominenten Muslime, die wir als liberal klassifizieren würden, gehören eher zu den modernen oder zu den säkularen oder gleichgültigen, wie wir sehen werden. Dabei ist die Grenze zu den modernen und den gleichgültigen natürlich fließend, wie das im gelebten Leben so ist. Man kann nicht einen Mensch einfach in eine Schublade stecken, sondern da sind Übergangsbereiche, verschiedene Schattierungen von Grau sozusagen, die die Menschen ausmachen. Und deswegen ist es auch unheimlich schwierig, das genauer einzugrenzen oder zu definieren. Vielleicht ist der einfachste Vergleich der Vergleich zwischen dem Kulturchristentum und dem Kulturislam. Was verstehen wir unter Kulturchristentum? Kulturchristentum ist weniger eine Glaubenseinstellung als die Pflege der christlichen Traditionen aus kulturellem Anliegen heraus. Das war am Ende des 19. Jahrhunderts sehr stark in Deutschland vertreten, gerade in der gebildeten Klasse. Die Menschen, die einen höheren Schulabschluss hatten, auch heute noch in England zum Beispiel, wenn man an einem College in Cambridge oder Oxford studiert, da ist an jedem College eine eigene Kirche, die wäre im Normalleben eher eine Kathedrale. Und da werden eben ab und zu mal im Semester Gottesdienste gefeiert. Da spielt der Gesang des Chores eine große Rolle. Die Lesungen werden von verschiedenen Pulten ausgehalten. Das ist ein kulturelles Ereignis und die Menschen, die an diesen Gottesdiensten teilnehmen, würden sich nicht unbedingt selbst als besonders fromm bezeichnen. Aber das gehört zu dem Bildungsstand und zur Umgangsweise eines gebildeten, höherstehenden Engländers, dass man diese Dinge kennt. Man kennt die Liturgie, man kennt die wichtigsten Lieder und das gehört eben zum Kultur eines gebildeten Briten. Und bei uns in Deutschland ist das weniger, spielt das weniger eine Rolle heute. Höchstens in der kirchenmusikalischen Szene könnte man sagen, da gibt es Menschen, die für die einfach Weihnachten ohne Weihnachtsoratorium ist kein Weihnachten. Oder die Matinee-Angebote in der Stiftskirche, dass es nicht unbedingt, muss nicht ein Ausdruck des Glaubens sein, dass man dahin geht, um das zu genießen, aber das ist das kulturelle Erbe, das man hat und das will man auch pflegen. Und in diesem Kulturchristentum haben wir vielleicht einen Vergleich mit Muslimen, die sich als liberale Muslime verstehen, obwohl es dann weniger um Kunst und die Pflege von Traditionen in diesem Sinne geht, als um die Pflege von verschiedenen Gewohnheiten. Für die Liberalen gibt es einige wichtige Dinge. Jeder liberale Muslim würde hier unterschreiben, dass diese Dinge, die ich jetzt nenne, schon für einen Moslem wichtig sind, auch wenn er nicht bigott oder fanatisch oder besonders religiös ist. Der Glaube an den einen Gott, also Monotheismus. Der liberale Moslem kann durchaus sagen, vielleicht ja, selbst die Hindus mit ihren 23 Millionen Göttern glauben eigentlich nur an einen Gott. Sie glauben halt an verschiedene Darstellungsformen des einen, so wie es auch manche Hindu-Philosophen sagen. Das sind nur unterschiedliche Avatare der einen wahren Gottheit. Die Christen, die Juden, die glauben alle an denselben Gott. Und man kann als liberaler Muslim sagen, ja, das ist auch in Ordnung so. Es muss auch nicht jeder Muslim sein. Wir können alle in unseren Religionen fröhlich nebeneinander existieren. Und wichtig ist aber der Glaube an einen Gott. Das ist für Muslime bis auf die Atheisten schon noch ein wichtiger Punkt. Dieses zentrale Bekenntnis zum Monotheismus. Die allermeisten werden daneben noch sagen, dass es auch wichtig ist, dass man glaubt, dass Mohammed der letzte Prophet ist und dass er die eigentliche Offenbarung gebracht hat. Ob man jetzt darin liest im Koran, ob man die Sunna befolgt, das eher nicht. Der liberale Muslim, der wird nicht fünfmal am Tag beten, auch nicht unbedingt einmal in der Woche zur Jumma-Gebet, freitags, mittags. Das ist ihm, ja, steht schon ein bisschen drüber. Genauso wie ein liberaler Kulturchrist sagt, ja, ich muss mir doch nicht die Predigt anhören. In der Kirche ich bin auch so ein guter Mensch und ich habe mehr von Gott, wenn ich klassische Musik höre oder in der Natur mich bewege. Das gibt es zum Teil im Islam auch, vor allen Dingen in Bereichen, wo es eben auch eine Bildungselite gibt. Menschen, die eine westliche Schulbildung und universitäre Bildung mitbekommen haben, dass es weniger der Fall unter der Arbeiterklasse und der bildungsfernen Schicht in islamischen Ländern, die würden hier nicht zu den Liberalen zählen. Sie würden eher meinen, man müsste das alles machen, was in der Sunna und Scharia steht. Aber man ist halt ein schlechter Muslim. Oder man kann sich's nicht leisten, das alles zu tun. Ich denke zum Beispiel an einen Werkstattmechaniker, in Pakistan oder Indien, ein Moslem, der bis zu den Ellenbogen in der Schmiere ist, also in Motorenöl, und seine Kleidung, also es ist ja nicht so wie bei uns, dass man in der Autowerkstatt fast wie ein Kreissaal aussieht. Das ist ja auch das heiliges Blechle, was da gewartet wird, ist ja fast noch wichtiger wie die Frau. Also das ist ja, ja, für manche Männer hat man schon den Eindruck. Und also bei uns sind die Werkstätte ja sauber und die Leute, die an den Motoren arbeiten, die Motoren sind auch nicht mehr überall leck, aber in den Ländern, ein Automechaniker ist in Motoröl und Schmiere und so bis von Kopf bis zum Fuß total verschmiert, der kann sich's nicht leisten, jeden Tag zweimal seinen Arbeitsalltag zu unterbrechen, um sich sauber zu machen, das alles wegzukriegen, saubere Kleider anzuziehen, damit er sein Gebet verrichten kann. Das ist einfach nicht realistisch. Es dauert ja so 40 Minuten, 20 Minuten Vorbereitungszeit und 20 Minuten für die Raka, für die Gebetsverneigungen und das, wo man dazu spricht. Und wenn man dann richtig dreckig ist und sich völlig umziehen müsste, und dann wären nochmal 20 Minuten, wie soll er die 2 Stunden aus dem Arbeitsalltag in der Autowerkstatt das hinkriegen? Oder jemand, der draußen auf dem Acker arbeitet und sich dreckig macht, der kann sich ja nicht mal waschen und umziehen draußen auf dem Acker. Also es gibt viele Berufe, wo der Mensch sich einfach nicht leisten kann. Aber das sind die Leute, die in der bildungsfernen Schicht normalerweise sind, und die würden sich nicht als liberal bezeichnen, sondern als inkonsequent. Sagen, ich müsste, aber ich kann nicht. Man muss sich einfach vertrauen. Gott wird es irgendwie richten, ja. Das ist also nicht Liberalität, das muss man unterscheiden. Also, der Monotheismus und bei den meisten irgendwie das Festhalten daran, dass Mohammed die Schlüsselfigur in der Übermittlung der göttlichen Offenbarung ist. Es ist ja interessant, dass in islamischen Ländern man nicht wegen Gotteslästerung angeklagt werden kann, aber wegen Beleidigung des Propheten oder des Koran. Das ist eine merkwürdige Beobachtung. Es geht fast immer darum, dass man den Koran beleidigt hat oder den Propheten, wenn man eingesperrt oder sonst durch Lynchjustiz zur Rechenschaft gezogen wird. Nach diesem Glaubenskern, der Glaube an den einen Gott, kommt dann die Beschneidung. Und das ist etwas, was gar nicht unbedingt religiös verankert ist, nicht so wie im Judentum, dass das eine zentrale Rolle spielt, aber es ist trotzdem gesetzt. Und selbst der liberale Muslim würde das nicht in Abrede stellen, ob man die männlichen Kinder beschneiden soll oder nicht. Die Praktiken sind ganz unterschiedlich. Von 2-3-jährig bis 13-jährig, je nach Land und völkische Zugehörigkeit. Aber dass ein Muslim, ein männlicher Muslim beschnitten sein muss, das stellt auch der liberale Muslim nicht in Frage. Das ist etwas, was so tief in der Überzeugung drin ist, dass das sein muss, dass das einfach nicht hinterfragt wird. Was nicht dazu gehört, ist die weibliche Beschneidung, die Beschneidung von Frauen. Das ist ein Phänomen, das nicht islamweit verbreitet ist. Das darf man nicht miteinander verwechseln, sondern die Beschneidung von Frauen in der islamischen Welt ist ein Phänomen, das im südarabischen bzw. im ostafrikanischen Raum beheimatet ist. In Eritrea, in Äthiopien, in diesen Gebieten, wo, also in Äthiopien, in islamischen Gebieten, in diesem Bereich, auch in Ägypten, wird behauptet, dass bis zu 95% der muslimischen Frauen beschnitten sind. Aber das ist nicht ein Gebot des Islam, und der liberale Muslim, der würde das auch nicht befürworten. Also da die Unterscheidung muss man machen. Dann die Eid-Feste. Es gibt zwei große Eid-Feste. Man hat diese Bezeichnung aus dem Lateinischen übernommen. Die Eiden des März, an denen Julius Caesar von seinem Freund Brutus abgestochen wurde. Diese religiösen Feste, die Bezeichnung hat man ins Arabische übernommen, und es gibt die zwei Haupt-Eid-Feste, das Opfer-Eid und, das kommt mir nachher noch. Diese Eid-Feste sind wie bei uns Weihnachten und Ostern. Und liberale Christen, die sonst auch nicht unbedingt in die Kirche gehen, die wollen da schon noch Weihnachten und Ostern feiern. Es sind die wenigsten, die dann sagen, nee, wir tun nicht mal einen Osterhasen aufstellen. Also irgendwas muss da daher, dass das Fest gefeiert wird. Und bei Muslimen ist es auch so, dass man die traditionellen Dinge, die zum Eid-Fest gehören, am Opfer-Eid ist es eben das Schlachten eines angemessenen Tieres. Für reiche Leute ist das ein Stier oder ein Büffel oder ein Kamel. Und für weniger wohlhabende Leute ist es dann ein Schaf oder eine Ziege. Und wer sich's nicht leisten kann, der bekommt Fleisch von den Reichen. Das ist ja klar, wenn jemand einen Ochsen, einen Stier schlachtet, das kann unmöglich eine Familie an einem Tag verspeisen, ja. Und dieses Fleisch soll nicht dann unbedingt gelagert werden in der Tiefkühltruhe. Wenn es eingefroren wird, dann deswegen, dass es in ein anderes Land geflogen wird, zum Beispiel in Saudi-Arabien, gibt es Frachtjets, die am Eid nach Afrika und Indien und Südasien in ärmere Gebiete tonnenweise Opferfleisch hinfliegen, weil die Leute, die das geopfert haben, die können es gar nicht alles essen. Aber das ist etwas, die Eid-Feste, das gehört einfach zum guten Ton. Man geht nicht unbedingt zum Eidgah, oder es gibt ein arabisches Wort dafür, das ist das südasiatische Wort für so einen Festplatz. Da sind die Moscheen ja viel zu klein, selbst wenn sie 2000 Leute fassen oder 4000 Leute in manchen Gegenden. Die größten haben ein Fassungsvermögen von 20.000 Leuten. Aber selbst in solchen Gebieten, wo es Millionenmetropolen gibt, an den Eid-Festen braucht man Eid-Plätze, Festplätze, wo man zu zigtausend dann das Gebet verrichten kann. Und da ist meistens nur ein, ja, das sieht aus wie ein Aquädukt, da an einem Ende vom Festplatz mit Säulen und einem Bogen drüber oder sowas, wo die Qibla angezeigt wird, also in welche Richtung man beten muss. Also man betet in Richtung von dieser ja, Stellwand, riesengroß, zig Meter breit, 10 Meter hoch. Und dann sind die Leute da. Aber die Liberalen, die würden sagen, ja, das Opfern tun wir schon, aber zum Gebeten muss man nicht unbedingt hingehen. Also nicht alle. Es wird da hier natürlich Unterschiede geben. Die einen werden es machen, wie viele Menschen in Deutschland, dass sie dann an Weihnachten doch noch in die Kirche gehen oder an ja, Ostern weniger, aber Weihnachten oder erster Advent oder an Toten Sonntag, wenn die Namen verlesen werden von den Verstorbenen. Also das sind Dinge, wo die Liberalen sich noch beteiligen. Ein ganz wichtiger Punkt noch, und das ist die Heirat der Kinder mit Muslimen. Auch wenn ein Muslim, ein liberaler Muslim, das nicht so ernst nimmt mit dem Glauben, dass das so ausgelebt werden muss, so wie es in Sunna und Scharia vorgegeben ist. Es sind ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, die sagen, mir ist egal, wen mein Sohn oder wen meine Tochter heiratet. Und ich meine mit egal die Religionszugehörigkeit. Das andere spielt meistens auch eine Rolle in der islamischen Welt, auch bei höherstehenden, gebildeten, aufgeklärten Leuten reden immer noch die Familien in den meisten Fällen mit, wenn es um die Partnerwahl geht. Es gibt in Indien jetzt ein SOS-Büro für junge Paare, sowohl Muslime als auch Hindus, die aus Liebe heiraten wollen und keine verabredete Ehepartner, keine vermittelte Ehepartner haben wollen. Und das sind so Aktivisten, die ihnen ein sicheres Haus besorgen, aber selbst die Aktivisten müssen ständig umziehen. Das Büro muss immer neue Quartiere suchen, weil die Familien da so heftig dagegen wettern und auch versuchen, diese Arbeit einzustellen. Also die Heirat der Kinder mit Muslimen ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der Status ihrer Kinder davon abhängt. Beim Sohn, der eine Christin heiratet, ist es nicht so schlimm. Denn der Vater bestimmt die Religionszugehörigkeit nach dem Islam. Also wenn Kinder von einem islamischen Mann und einer Christin zur Welt gebracht werden, dann gelten die als Muslime, und deswegen gibt es den Fall öfter, dass ein Muslim eine Christin heiratet, aber den umgekehrten Fall, den gibt es natürlich auch, unter anderem bei uns in Württemberg, ganz prominentes Beispiel, der SPD-Politiker Nils Schmidt, dessen Frau eine Muslima ist, das gibt es unter liberal-säkularen, vor allen Dingen unter säkularen Muslimen, die sagen, ja, der Glaube spielt für mich eigentlich keine Rolle oder keine zentrale Rolle. Aber ich habe auch schon heftige Kommentare von Leuten gehört, die gesagt haben, ich möchte wissen, was der Nils Schmidt unterschrieben hat, als er die geheiratet hat. Wir werden es nicht erfahren. Das sind die Liberalen. Nun zu den Gleichgültigen. In jeder Religion gibt es Gleichgültige. Unter den Christen, den Hindus, den Buddhisten, auch unter den Muslimen. Und ich würde sagen, es gibt sogar relativ viele. Wie wir schon gesehen haben, sind es, wenn es hochkommt, 10% aller Muslime, die wirklich fünfmal am Tag beten, weltweit. Und von den 90%, die sowas Elementares, was ein Gebot des Islam ist, nicht einhalten, da ist ein großer Teil, die es gerne machen würden, aber es eben nicht können, von ihrem Lebensumstand her, die können es nicht leisten, zeitlich. Und dann gibt es aber auch viele, denen es eigentlich kein Anliegen ist. Aber ihnen ist meistens ihre Zugehörigkeit zum Islam wichtig. Das haben wir das letzte Mal gesehen. Einfach die Tatsache, dass einer Muslim ist, egal ob er es auslebt oder nicht, gibt ihm eine besondere Rolle oder eine besondere Stellung in der Gesellschaft. Wer Muslim ist, ob guter oder schlechter, praktizierender, nicht praktizierender, selbst der Muslim, der sich als Atheist bezeichnet, der aber sagt, ich bin Muslim, selbst der gehört zu den Menschen, die in der Gesellschaft gleichgestellt sind. Auch in Subkulturen, wie bei uns in Deutschland, wo vor dem Gesetz alle Menschen gleich sind. Aber in der Subkultur, wie die islamische Gesellschaft das sieht, das steht auf einem anderen Blatt. Das sehen wir immer mehr, dass es schwierig ist, auch bei Jungs und Mädchen, die durch unser Schulsystem gegangen sind, die Werte, die wir als Gesellschaft haben, eins zu eins rüberzubringen. Die kriegen nämlich auch von zu Hause andere Werte eingeflößt, anerzogen, und dann kommt es zum Konflikt. Und wir werden nachher in einem Zitat von Nejla Kelleck interessante Beispiele dazu hören. Also diese Zugehörigkeit zum Islam, einfach die Tatsache, dass einer Muslim ist, das ist das alles Entscheidende. Das ist anders wie bei uns, wo es dem Menschen eigentlich nicht so wichtig ist, welche Religionszugehörigkeit er hat, sondern ob er es auslebt oder nicht, würde ich jedenfalls behaupten. Für den Europäer, meine Nachbarn ringsum, die einen sind nicht in der Kirche drin, die anderen sind in der Kirche drin, aber die in der Kirche drin sind, die, denke ich, die würden nicht sagen, du bist nicht Christ, ich bin Christ, sondern ich bin halt in der Kirche, du nicht. Aber das ist etwas auf einer anderen Ebene. Die Ausnahme, wie gesagt, sind die Atheisten, und wir haben ein sehr prominentes Beispiel in Hamid Abdel Samad in Deutschland. Ich habe seinen Namen sicher auch schon ein paar Mal erwähnt. Das ist einer, der sehr kritisch mit dem Islam und den Muslimen ins Gericht geht, der unter anderem sich darüber beklagt, dass die Grundbefindlichkeit des Moslem das Beleidigtsein sei. Das hat etwas mit der Ehre und der Kränkung der Ehre im Islam zu tun. Auch dazu werden wir nachher ein Zitat hören. Das können wir uns eigentlich kaum vorstellen. Aber es macht sehr, sehr viel aus im Leben eines Moslem, ob er sich geehrt fühlt oder ob er sich nicht geehrt fühlt. Und jede Kritik an den Islam, an die islamische Welt, an die islamische Kultur empfindet der Moslem als Kränkung, als Herabsetzung. Und Abdel Samad sagt, das ist die Grundbefindlichkeit eines Muslims, das Beleidigtsein. Und das hat wichtige Gründe. Das ist nicht nur, weil sie beleidigt sein wollen, sondern weil sie nicht anders können. Von ihrem Grundverständnis her. Denn der Muslim versteht sich als höherstehend. Versteht die islamische Kultur als höherstehend. Und das ist in unserer Welt gerade, dass dieses Selbstverständnis nicht so abgebildet wird. Die technologischen Fortschritte, die wissenschaftlichen Fortschritte, die gesellschaftlichen Fortschritte, die finden alle statt außerhalb der islamischen Welt. Nicht nur im Westen, auch in China und Fernost. Die Koreaner laufen allen davon. Ja, das ist etwas, wo der Muslim sich das kratzt. Das kratzt an seiner Ehre. Er kann aber nichts dagegen tun als Individuum. Und das verursacht eine Grundunsicherheit. Es ist nicht so, wie es sein sollte.
Aber nach seinem Gutdünken. Es kann ganz viele psychisch kranke Menschen geben, wenn die das immer richtig reinfressen quasi, beleidigt sein und in ihren
Da gibt es Schutzmechanismen dagegen. Und da hat Nejla Kelek auch dazu einen interessanten Beitrag. Schon wegen der gesellschaftlichen Stellung oder des Status als Muslim in einer islamischen Gesellschaft oder Subkultur ist es sehr wichtig, diese Zugehörigkeit zum Islam, auch für die meisten, die sich als Atheisten bezeichnen. Ein Muslim, der nicht an Gott glaubt, kann trotzdem noch Muslim sein, solange er nicht Mohammed oder den Koran beleidigt. Dann sagen die anderen ja, man kann niemanden zwingen zu glauben. Das kann man nicht aus dem auswinden wie aus einem nassen Tuch, sondern der muss das schon irgendwie selber drauf kommen und da wird in den meisten Fällen Verständnis entgegengebracht, wenn einer sagt, ich kann nicht glauben. Diejenigen, die aber sagen, ich will nicht mehr Muslim sein, das sind Leute, die konvertieren zu anderen Glaubensrichtungen. Und da sind sicher weit über 90% der Konvertiten Muslime, die zum Christentum konvertieren. Es gibt aber auch einige wenige, die zum Buddhismus oder einer anderen Religion, also ich weiß es vom Buddhismus, dass das eine gewisse Anziehungskraft für manche mystisch denkende Muslime hat, aber die Gleichgültigen, denen alles sonst wurscht ist, ihr Muslim sein, das gilt und das steht. Und nun zu den Modernen. Unter den Modernen unterscheide ich drei verschiedene Großgruppierungen. Auch hier sind die Grenzen fließend und vielleicht gibt es auch weitere Gruppierungen, die man nennen könnte. Aber es gibt die modernen Theologen. Stellvertretend für diese nenne ich Mohanad Khurshide. Ich war sehr überrascht, heute beim Nachschlagen auf der Webseite von der Islamischen Fakultät in Münster, wo er eigentlich führend war als Professor, ist sein Name nicht mehr aufgeführt. Ich wusste, dass es ein Tauziehen zwischen dem Beirat, der aus verschiedenen Islamverbänden zusammengestellt war, und ihm, weil er eben eine sehr moderne, modernistische Theologie vertritt. Er sagt, der Koran ist schon ein heiliges Buch, weil wir es für heilig halten, Aber dass der Koran vom Himmel gekommen wäre, das kann man ja sich abschminken. Also das hat Mohammed oder vielleicht auch andere Leute geschrieben, teilweise auch abgeschrieben und so. Also das ist, man muss den Koran historisch kritisch lesen und man darf das nicht als göttliche Offenbarung per se ansehen. Es gab also schon lange Stress mit ihm, nachdem er anstelle von Sven Kalisch, von dem ich erzählt hatte, vom Islam dann wieder nicht konvertiert, aber er hat den Islam abgesagt wegen der Anfeindung, die er von den Islamverbänden erlebt hatte, als Professor an dieser islamischen Fakultät. Seine Stelle wurde von diesem Muhannad Khoshide eingenommen. Merkwürdigerweise ist er nicht mehr auf der Webseite zu finden und ich habe keine Pressemitteilung gelesen, dass er gefeuert worden wäre. Also ich weiß nicht, es ist gut möglich, also das ist wahrscheinlich sogar aufgrund der Auseinandersetzung. Aber es gibt auch, wenn wenige, es gibt solche Muslime, die sagen, wir müssen mit der Aufklärung gehen und man kann das, darf das nicht so eng sehen mit der göttlichen Offenbarung und so weiter und so fort. Dann gibt es die Bildungselite, dafür habe ich stellvertretend Navid Kermani genannt, einer, der den Buchpreis des deutschen Handels dieses Jahr gewonnen hat, wegen seines Buches, das so etwas wie eine religiöse Reise darstellt, seine Einsichten und Erfahrungen im Christentum, wo er sagt, fast wäre er Christ geworden, aber das Kreuz und das Leid und alles sei ihm alles zuwider. Es gibt sehr viel Schönes am christlichen Glauben, auch die gregorianischen Gesänge in einer Klosterkirche in Rom, oder eine Maria-Ikone als wunderbare künstlerische Darstellung mit den großen braunen Augen, die einen in sich aufnehmen. Und so, also sehr sinnlich, ästhetisch. Er ist einer, der fast nach allen Seiten offen ist, eben nicht offen für den Erlösungsgedanken. Und das ist eigentlich der Punkt, wo der Islam einen Riegel vorschiebt. Der Islam kennt das Thema Erlösung nicht. Der Mensch ist nicht von Geburt an in der Sünde verhaftet. Es gibt keine Erbsünde, keine Ursünde. Und der Mensch, der die Sünde tut, der ist dann verantwortlich für die Sünde, die er tut. Aber selbst wenn er das einsieht und Buße tut dafür, ist nur vielleicht gegeben, dass ihm am jüngsten Tag vergeben wird. Dass irgendjemand den Preis bezahlen könnte für die eigene Schuld, das ist völlig fremd. Und das ist eigentlich, ich würde sagen, die Speerspitze des Islam als nachchristliche und antichristliche Religion gegen die christliche Botschaft. Und auch die Bildungselite, die der westlichen Philosophie und der westlichen Geschichte, auch der christlichen Kultur vieles abgewinnen können, die haben trotzdem diese Schranke, über die sie sich hinwegsetzen können. Das Buch von Navid Kermani ist durchaus interessant zu lesen, da kriegt man einen guten Eindruck von dem, wie ein nicht fanatisch Gläubiger, wie ein sonst weltoffener Muslim so tickt und wo seine Bedenken sind gegen den christlichen Glauben. Und dann als nächstes die Säkularen, für die ich die Person Nejla Kelek ausgewählt habe, und wir werden nach der Pause Abschnitte aus ihrem Buch Himmelsreise hören. Da habe ich einige Frauen hier unter uns gebeten, jeweils einen Abschnitt vorzulesen. Ich werde dann ein bisschen, nicht viel, dazwischen immer kommentieren, was da an dem Abschnitt besonders wichtig war. Aber das dann nach der Pause. Wir machen jetzt eine kurze Erfrischungspause.